Gebet anfangen. Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, öffne du unsere Ohren für das, was du heute zu sagen hast. Öffne unsere Herzen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du meinen Mund füllst mit den Worten, die du sagen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch herausforderst, unser Denken vor dich hinzulegen und es von dir auch immer wieder erneuern und verändern zu lassen, Herr. Ich bitte um deinen Segen. Amen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von, viele von euch kennen ihn, meinem Sohn Silas. Der ist heute nicht da, der darf heute auf den Kindergeburtstag gehen. Aber mein Sohn Silas, wer ihn kennt, weiß es, ist ein gewitzter Typ. Das heißt, neulich kam er von der Schule nach Hause und schon in der Tür, ich mache die Tür auf, wie immer, steht er da und sagt, Mama, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ich sag dir die schlechte zuerst. Ich habe 4-mal meine Hausaufgaben vergessen und ich habe hier so einen Zettel und den müsstest du für mich unterschreiben. Und jetzt die gute. Du bist die beste Mama der Welt und ich habe dich mega, mega lieb. Was will man da machen? Also habe ich natürlich den Zettel unterschrieben, versteht sich. Genau, sorry. Genauso geht es mir heute auch. Ich habe 2 Nachrichten für euch. Eine schlechte und eine gute. Und ich möchte euch bitten, bleibt mindestens, bis ihr die gute Nachricht gehört habt. Das lohnt sich, spreche ich aus Erfahrung. Also, die schlechte Nachricht ist, du hast einen fiesen Feind. Wir sind momentan in der Predigtreihe Gipfelstürmer. Und wir hangeln uns durch den Petrusbrief, durch den ersten Petrusbrief. Und bis jetzt war es immer so, dass Petrus erzählt hat von, ja, wie ist es wir und Gott, wie ist unsere Beziehung zu Gott, wie ist unsere Erfahrung zu Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu den Leuten, die auch an Christus glauben, eventuell auch zu Opponenten, die wir haben, und hat diesen Bereich geschildert. Und das Ganze bis zum letzten Kapitel hat er von nichts anderem gesprochen. Und jetzt, ganz zum Schluss, bringt er noch eine weitere Person mit ins Spiel. Den Widersacher, den Teufel. Und ich möchte euch einfach die Bibelstelle erstmal vorlesen. Das steht in 1. Petrus 5, 8 bis 11. Und Petrus fordert auf: Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Wenn du kein Christ bist, dann fragst du dich jetzt vielleicht, echt jetzt? Ihr glaubt an den Teufel? Also, nein, wir glauben nicht an den Teufel, wir glauben an Gott. Aber ja, wir glauben, es gibt den Teufel. Wir als Christen glauben, es gibt Gott. Gott hat die Welt gemacht. Er ist der Schöpfer von allem. Er ist gut und er ist gerecht. Und ja, es gibt einen Gegenspieler. Es gibt jemanden, der in der Bibel bezeichnet wird, unter anderem mit dem Begriff der Teufel. Auch mit Satan und anderen Namen. Aber jetzt mal ganz unabhängig davon, ob du Christ bist oder ob du kein Christ bist. Wenn du an Teufel denkst, was kommt dir als erstes in den Sinn? Böse? Und wie stellst du ihn dir vor? Also rot, genau. Das ist mein Punkt. Wenn ich an den Teufel denke, dann fällt mir was ein, was spitzbärtiger Typ, rot, schwarz, Pferdefuß, Flügel, irgendwie so. Ja? Und diese Vorstellung, die wir häufig vom Teufel haben, schon von Kind auf an, hat überhaupt nichts mit dem Teufel zu tun. Gar nicht. Ja, das sind Ideen, die gab es irgendwann mal im Mittelalter, da wurden ganz viele Bilder gemalt. Da haben Künstler, die den Teufel nie gesehen hatten, sich überlegt, wie könnten wir den darstellen, damit diejenigen, die sich die Bilder angucken, einfach ein Verständnis dafür haben, dass der irgendwie böse ist und dass er unser Schlechtestes will. Und dann haben sie ihn so gemalt. Aber das sind keine Fotos. Und der Teufel sieht nicht so aus. Und weil diese Fotos und, also diese Nicht-Fotos, diese Bilder und die Vorstellung, die wir von dem Teufel haben, wie er aussehen könnte, so gar nicht in unsere heutige aufgeklärte Zeit passen, haben wir den Teufel komplett geskippt. Das heißt, wir haben ihm, da wir eh nicht mehr an ihn glauben, ein neues Gewand gegeben. Er darf jetzt als ein smarter Lucifer durch die Amazon Prime-Serie hüpfen. Oder wir gehen gerne mal, also wir jetzt nicht, aber viele Menschen gehen gerne auf den Fasching und verkleiden sich dann als Teufelchen. Oder schminken sogar ihre Kinder als kleine Teufelchen am Fasching. Oder wer ein bisschen älter ist, der kann sich vielleicht noch an die Ford Fiesta-Werbung erinnern, wo so ein Engel einen Fiesta gefahren hat und ein Teufelchen einen Fiesta gefahren hat und der Engel dann dem Teufel den Fiesta klaut. Also was einfach ausdrückt, wir haben für uns den Teufel komplett wegdefiniert, weil wir immer diesen roten, schwarzen Typen da in Erinnerung haben und sagen, der ist einfach nicht zeitgemäß. Der hat sich komplett veraltet. Wir leben in einer Welt, die keinen Teufel braucht, die keinen Teufel hat. Das gibt es nicht. Tatsächlich ist aber, die Existenz des Teufels hängt nicht davon ab, ob wir glauben, es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Es geht nicht darum, ob wir uns das vorstellen können. Es gibt ihn. Es gibt ihn schon lange. Das erste Mal taucht er in Genesis auf, als Schlange. Und die Bibel gibt dem Teufel verschiedene Namen. Und die Namen sind immer Eigenschaften. Das heißt, im Hebräischen wird er zum Beispiel Satan genannt. Das bedeutet der Widersacher, der Gegner. Oder Teufel klingt so auf Deutsch so ein bisschen lächerlich. Aber Diabolos und bedeutet Faktenverdreher, Durcheinanderbringer. Und darunter kann man sich was vorstellen. Er wird bezeichnet als der Verkläger der Brüder, als das Böse, der Lügner, der Menschenmörder. Interessanterweise beschreibt die Bibel gar nicht so viel, wo er herkommt. Es gibt Gründe davon auszugehen, dass er vielleicht ein Engel ist, der gefallen ist. Aber so ganz genau weiß man das nicht. Aber bereits im ersten Buch der Bibel kommt er als Schlange und lockt damit, dass er sagt, hat Gott wirklich gesagt. Er ist ein Lügner, ein Menschenmörder von Anfang an. Er ist derjenige, der die Frage stellt, möchtest du nicht sein wie Gott? Möchtest du nicht lieber an Gottes Stelle rücken? Also Fakt ist, die Bibel beschreibt den Teufel als eine geistliche, böse Macht, die immer die Güte Gottes in Frage stellt. Hat Gott wirklich gesagt? Ist Gott so? Die versucht, Gottes Pläne zu zerstören und die versucht, die Kinder Gottes zu Fall zu bringen. Du hast einen fiesen Feind. Und das führt zu zwei Fragen. Erstens, okay, ja, wir können uns darauf einigen, es gibt das reale Böse irgendwie in dieser Welt. Aber was hat das jetzt mit dir zu tun? Und wie greift es konkret in dein Leben ein? Und Petrus beschreibt ihn bildhaft als einen brüllenden Löwen mit dem Vorsatz, so viele Menschen als möglich zu verschlingen. Petrus schreibt, euer Feind, der Teufel, der Faktenverdreher, der Durcheinanderbringer, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wenn ich das lese, muss ich sagen, ja, mit einem Löwen kann ich schon viel mehr anfangen wie mit dem Typ in Rot. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig verinnerlichen kann ich das Bild mit dem Löwen auch noch nicht. Weil, ich muss es zugeben, ich finde Löwen gar nicht so gefährlich. Das liegt daran, dass ich noch keinem Löwen begegnet bin. Das liegt daran, dass ich noch nie auf Safari war. Das liegt daran, dass wenn ich in den Zoo gehe und ich komme immer viel zu spät, weil wir immer zu spät kommen, die Tiere gerade gefressen haben und man guckt dann und sucht und schaut mal, ob man da irgendwo einen Löwen sieht. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann kann man sagen, oh, guck mal da hinten, da ist so ein, ich glaube, das ist sein Fuß oder so. Und dann, Löwen scheinen mir nicht gefährlich zu sein. Ich weiß, es ist falsch, aber so empfinde ich das. Ja? Wenn ich an Löwen denke, fällt mir für die Älteren unter uns Daktari ein, der schielende Löwe. Oder für die etwas Jüngeren vielleicht Simba, der kleine Löwe aus König der Löwen. So richtig trifft das Bild von Petrus nicht meine Realität. Ich zucke nicht zusammen. Sondern ich denke mir, okay, ein Löwe, wie ist denn das mit dir? Kommt dir wirklich die Angst, die Panik hoch, wenn du an den Löwen denkst? Oder denkst du auch mehr so an den lustigen YouTube-Clip, den du in letzter Zeit gesehen hast und gedacht hast, ach, der war ja goldig. Leute, die Menschen damals, die wussten ganz genau, was ein Löwe ist. Ein Löwe war damals ein gefürchteter Killer. Wenn du an einem eher einsameren Ort gewohnt hast, dann lebte der Löwe in deiner Nachbarschaft. Dann bist du nicht abends mal eben kurz rausgegangen, weil der Sternenhimmel so schön war und bist mal ein bisschen durch die Gegend flaniert. Sondern du hast versucht zu vermeiden, abends rauszugehen. Und wenn es sein muss, dann bist du durch die Gegend gegangen und hast auf jedes Geräusch gehört, weil du hast dich gefragt, kommt gleich 300 Kilo schwere Muskelmasse auf mich zu und bricht mir das Genick. Oder du lebtest in einer der Städte und du hattest Arenen. Und du hast es vielleicht schon mal gesehen, wie das aussieht, wenn solche Löwen aus ihrer Grube herausgelassen werden, um Menschen zu zerfetzen. Und du hast ein extrem gutes Vorstellungsvermögen davon gehabt, was Petrus meint, wenn er sagt, dein Feind geht herum wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlingen soll. Du hast es gesehen mit deinen Augen, wie der Löwe rumläuft und wo er guckt, wo ist denn jetzt derjenige, den sie mir hier zum Fraß vorgeworfen haben und wie er dann mit einem Sprung kommt und denjenigen niedermetzelt und ein Haufen Blut fließt. Das hast du gesehen und du weißt, was er meint. Ich habe lang über ein aktuelles Beispiel nachgedacht und ich muss zugeben, mir ist kein richtig gutes eingefallen. Wir leben, also zumindest ich in meinem Umfeld, lebe in so einem Luxus, in so einer tatsächlich sicheren Zeit, dass so ein gravierender Löwe mich momentan gar nicht bedroht. Aber ich habe trotzdem versucht, irgendwas zu finden, was euch vielleicht hilft, es mehr an euch ranzulassen. Jetzt stellt euch einfach mal vor, gerade eben nehmen wir unser total überstrapaziertes Beispiel, aber es ist in aller Munde. Nehmen wir doch einfach mal dieses Coronavirus. Musste sein. Aber jetzt ändern wir das. Stell dir doch einfach mal vor, es ist nicht nur Lungenentzündung oder Grippe oder Muskelschmerzen, sondern stell dir vor, das neue Coronavirus ist 100% tödlich. Wer es hat, wird daran sterben. Absolut. Wenn wir jetzt schon alle tun, was wir tun, indem wir unsere Keller füllen mit Klopapier, frag dich, was würde passieren, wenn es wirklich ein tödliches Virus wäre? Würdest du unbedarft durch deinen Tag gehen? Würdest du mit der Straßenbahn fahren? Würdest du deine Hände nicht waschen? Oder würde das dein ganzes Verhalten verändern? Würdest du echt verstehen, hey, da gibt es einen Feind. In dem Fall wäre der Feind eine kurze, kleine, fieser RNA-Strang. Ich habe mir von unserem Arzt sagen lassen, dass es nicht mal klar ist, ob es nur ein Lebewesen ist oder nicht, beziehungsweise man hat sich entschieden, es ist Lebewesen ähnlich oder so. Kein Lebewesen. Also du hast einen RNA-Strang und der hat nichts anderes zu tun, als dass er einen Wirt finden muss, damit er sich vermehren kann und bei der Gelegenheit den Wirt zerstören kann. Das ist ungefähr das, wie der brüllende Löwe herumgeht und sucht, wen er verschlingen kann. Kannst du das jetzt ein bisschen besser an dich ranlassen? Kannst du dir vorstellen, wie das ist? Du hast einen fiesen Feind, egal wie du ihn dir vorstellst. Aber stell ihn dir vor, was immer du dir unter einem fiesen Feind vorstellst, stell es dir vor. Und sein Ziel ist, dich zu vernichten. Da ist nichts Liebes, da ist nichts Nettes. Das ist das einzige Ziel, deine Vernichtung. Und jetzt ist noch die zweite Frage, wie? Wie greift er denn in dein Leben ein? Also das mit dem Löwen, die Bild-Zeitung berichtet nie davon, dass Menschen gefressen wurden. Also fressen ist es nicht. Aber gerade jetzt hier in unserer nachchristlichen Zeit, da sehen wir doch permanent, wie wir verschlungen werden, wie wir infiziert werden. Ich möchte euch ein paar ganz banale Beispiele bringen. Das sind jede Menge Zeiträuber. Die machen, dass du in deinem Hamsterrädchen bist und die dich beschäftigt halten und die dich manchmal überfordern und die dir keine Möglichkeit mehr geben, nach Gott zu fragen. Du hast gar keine Zeit mehr zu beten oder überhaupt dich um Gott zu kümmern. Du bist ja viel zu beschäftigt. Und dann klopfen alle möglichen Arten von Ängsten an unsere Türen. Ängsten von Flüchtlingen. Ängste von Corona, Ängste vor Krebs und Demenz, Ängste vor Alter, Ängste, dass die Rente nicht reicht, Ängste, dass das Haus zu klein ist, Ängste, dass das Auto zu alt ist. So viele Ängste. Hey, es gibt eine ganz einfache Wahrheit. Deine Zeit hier auf Erden ist begrenzt. Du wirst irgendwann mal sterben und es macht keinen Sinn, jetzt schon darüber nachzudenken, woran du irgendwann mal eventuell sterben könntest und dich jetzt davor zu fürchten. Hey, vertraue drauf, dass Gott dein Leben in der Hand hat und dass er es richtig macht. Und geh mit Frieden in deinen Tag. Hey, Angst kann jetzt schon vergiften, was du in Zukunft fürchtest. Und dann hast du weder die Gegenwart noch die Zukunft. Und dann gibt es auch noch die ganz vielen kleinen Versuchungen, die kleinen Entscheidungen gegen Gott, die sich jeden Tag bei uns sind, die uns jeden Tag ins Ohr flüstern. Schau doch mal, wie verdreht unsere Gesellschaft eigentlich ist, welche Werte wir gerade haben, mit welchen Bildern wir überall gefüttert werden. Schon allein, was alles in Schaufenstern drin ist. Hey, wir wissen, dass unser Handeln für uns und für andere schlecht ist, wenn wir von Gott wegkicken und wenn wir uns diesen Versuchungen aussetzen und wenn wir sie gerne in uns aufnehmen. Wir wissen das. Aber da gibt es eine Sehnsucht, die hat Gott in uns hineingepflanzt. Eine Sehnsucht nach ihm. Und wenn wir die austauschen gegen irgendwas anderes, dann werden wir immer so eine Leere haben und wir werden versuchen, die mit irgendetwas zu füllen. Und wir hoffen, dass sie irgendwie gestillt wird. Und da kommt der Faktenverdreher dazu. Und er ist derjenige, der dir ganz viele Dinge anbietet und sagt, versuch doch mal das, versuch doch mal jenes. Hey, hast du nicht auch bemerkt, dass deine Kollegin dich viel besser versteht als deine Frau? Hey, trink doch noch mal ein Schlückchen. Tut dir doch gut. Leute, wir werden verschlungen. Von Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung. Wir werden verschlungen von Karriere und Konsum, von Verharmlosung, ist ja nicht so schlimm, kannst du ja mal machen, von Verzweiflung. Wir werden verschlungen von Ausschweifung, Alkoholismus, von Angst, von Sinnlosigkeit. Menschen bringen sich um, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Wir werden verschlungen. Und Diabolos, der Faktenverdreher, ich finde, das ist ein guter Begriff, der Faktenverdreher. Er hat Eva damals schon angeboten, Gott außen vor zu lassen und selbst an Gottes Stelle zu gehen. Und das gleiche Angebot macht er uns heute wieder. Du brauchst doch gar keinen Gott. Das Leben klappt doch auch prima ohne Gott. Und das ist zerstörerisch und am Ende verschlingt es uns. Also, wie greift der Teufel in dein Leben ein? Erstens, sein Ziel ist, dich zu vernichten. Und zwar, indem er mit allen Mitteln versucht, dich von Gott wegzuführen. Das ist nicht das Große. Selten. Es ist das Kleine. Du und ich. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen zur Anbetung. Zur Anbetung Gottes. Und das weiß der Faktenverdreher, Diabolus, der Teufel, ganz genau. Und er weiß, dass wir immer irgendetwas anbieten müssen und anbeten müssen, wollen. Das ist unser Bestreben. Und sein Ziel ist es wirklich, das von Gott wegzunehmen. Ihm ist es egal, was du anbietest, solange es nicht Gott ist. Du kannst anbeten, was du willst. Dein Fußballverein, warum denn nicht? Ihm ist es wurscht. Es darf nur nicht Gott sein. Und das ist nicht nur bedauerlich. Leute, das hat schwerwiegende Konsequenzen. Du und ich wurdest als ein ewiges Wesen geschaffen. Du wurdest dazu geschaffen, in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zu sein, seine Liebe zu erfahren, seine Nähe zu spüren, in seiner Gegenwart zu sein. Und es fängt jetzt schon hier auf Erden an. Aber richtig, richtig ungefiltert wird es dann sein, wenn wir nicht mehr hier auf der Erde sind. Ja, wenn wir gestorben sind, wenn wir bei Gott sind. Dann zu erkennen, dass du dich von Gott abgewandt hast, dass du im Dunkeln sitzt, dass du eben nicht das erlebst. Das ist das, was dir geraubt werden soll, diese Ewigkeit mit Gott, diese Gemeinschaft mit Gott jetzt und in Ewigkeit. Und das ist schwerwiegend und das ist groß und es darf uns nicht geraubt werden. Keine Ahnung, vielleicht bist du hier und du denkst dir, ewiges Leben, hey Leute, seid mal cool, das Leben endet mit dem Tod. Nein, tut es nicht, tut es eben nicht. Es gibt das ewige Leben und da bin ich mir absolut sicher. Und wisst ihr warum? Weil es eine Person gibt, die bereits vom Tod auferstanden ist. Deswegen kann ich mir sicher sein. Zu Beginn habe ich gesagt, der Teufel ist real. Ja, viel wichtiger, Jesus Christus kam auf diese Welt und er starb am Kreuz. Und er blieb nicht tot. Er ist nicht nur ein Morallehrer, er ist nicht jemand, der da irgendwie gestorben ist und seine Ideen leben weiter. Nichts dergleichen. Er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Und wisst ihr was? Seine Jünger haben es gesehen. Es gibt Augenzeugen, deswegen mussten die auf einmal Bücher schreiben. Das haben die davor nicht gemacht. Keiner von denen war jemals ein begnadeter Schreiber. Die waren Fischer. Und damals war es nicht so wie heute, schreibt da ein Buch, jeder muss ein Buch schreiben, sondern da hat keiner ein Buch geschrieben. Da war Fischen sinnvoller als Bücher schreiben, weil Fischen macht satt, Bücher schreiben nicht. Insofern wollten die auch per se nicht berühmt werden und Bücher schreiben, sondern fischen. Aber sie haben was gesehen, was ihr ganzes Leben komplett umgeändert hat. Da war einer und die haben auch mit eigenen Augen gesehen, der war tot. Der war so tot, wie man nur tot sein kann. Der hing da, er wurde durchbohrt, er hing da länger, er wurde herabgenommen, er war tot. Und im Gegensatz zu uns, die wir keinen Leichen mehr begegnen, hatten die regelmäßig Kontakt mit toten Menschen. Die wussten sehr, sehr gut, wie tot aussieht. Und dann auf einmal, ja, alles war vorbei. Die haben gedacht, wir machen eine große Sause mit Jesus und es hat nicht geklappt, weil er ist gestorben. Stephan hat sich zerstreut. Es war eine schöne Idee, es war ein netter Gedanke. Die ganze Bewegung war am Ende vorbei. Man hat nur noch sich selbst und alles betraut und gesagt, ja, wir haben uns geirrt. War halt nicht. Und in dem kommt Jesus und sagt, hi, ich bin da, ich lebe. Das ändert alles. Wenn jemand, der tot ist und du weißt, dass er tot ist und du kennst ihn und du weißt deswegen wirklich, dass er tot ist, auf einmal wieder da ist, dann musst du dein Denken umändern. Und das mussten die auch. Und deswegen haben sie angefangen, Bücher zu schreiben. Und deswegen haben sie angefangen, sich in den Jahren danach zum Märtyrer machen zu lassen und sich auspeitschen zu lassen und zu sterben für denjenigen, der den Tod überwunden hat. Und weil wir all diese Fakten haben und weil wir das aufgeschrieben haben und weil wir wissen, wie das damals war, weiß ich, obwohl ich es nicht gesehen habe, ja, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und das ändert alles. Und deswegen, und jetzt die gute Nachricht. Du hast einen echt mächtigen Freund. Da ist Jesus, der von den Toten auferstanden ist. der den Tod besiegt hat. Und der sagt zu dir, ich möchte für dich kämpfen. Ich werde mit dir kämpfen. Das lesen wir. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Leute, der Teufel mag ein brüllender Löwe sein, aber er ist ein besiegter Löwe. Und er ist der Löwe, der den Tod noch vor sich hat. Frage an die Bibelkundigen unter uns. Wen bringt ihr denn normalerweise mit Löwe in Verbindung, wenn ihr an die Bibel denkt? Jesus, na klar doch. Na? Was ist das hier? Hier ist er. Jesus, der Löwe von Juda. Klar, steht in der Offenbarung 5,5. Einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamme Juda. Oder mega toll, 1. Petrus, unser Brief, den wir gerade lesen. 1. Petrus 3,22. Jesus ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Er sitzt zu Rechten Gottes nach seiner Auferstehung. Und Engel und Mächte und Kräfte bei der Gelegenheit und alle Engel und alle Mächte und alle Kräfte sind ihm unterworfen. Er hat am Kreuz den Tod besiegt. Ihm müssen alle Mächte gehorchen. Es gibt keinen Machtdualismus zwischen Jesus und dem Teufel. Es ist nicht so, dass die gleich sind. Nein, 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 nein. Die sind so. So. Alle Mächte und Gewalten sind Jesus unterworfen. Und deswegen brauchen wir den Teufel nicht zu fürchten. Ich komme aus einer, also als da, wo ich mich bekehrt habe, das waren ganz liebe Menschen. Wirklich, die waren klasse, deswegen habe ich mich da auch gern bekehrt. Aber die hatten das nicht so richtig begriffen. Die haben sich mehr Sorgen um den Teufel gemacht, als dass sie tatsächlich Gott angebetet haben. Wir waren an dem Punkt, wo alles böse war. Geh nicht zum Chinesen essen. Das ist gefährlich. Das ist vom Teufel. Geh nicht, Corona, definitiv. Geh nicht zum Griechen. Schon hier, Poseidonplatte, ist vom Teufel. Wir waren irgendwann mal, und Leute, man kriegt Angst. Du weißt ja gar nicht mehr, was du tun darfst. Also dein Feld wird immer enger und du willst ja nichts falsch machen. Und deswegen machst du gar nichts mehr. Und hinter allem witterst du einen Teufel. Und egal, was passiert, ja, keine Ahnung, der vor dir schnappt den Parkplatz weg. Das war der Teufel, eindeutig. Das kann in eine ganz schräge Tour gehen. Wir landeten zum Schluss an dem Punkt, wo die Frage war, ist es okay, dass Schwangere in Gebetstreffen gehen oder gefährdet das des Kindeswohl, weil sie damit rechnen müssen, dass eventuell dann ein Angriff des Teufels kommt. Puh. Leute, hier, ja, es ist okay. Beten ist immer okay, immer. Es gibt keine Ausnahme. Beten ist immer okay. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Aber hier steht es ganz groß, 1. Petrus 3, 22. Ihm sind unterworfen alle Mächte und Gewalten. Es kann nicht passieren, dass Jesus dasteht und sagt, sorry, ich konnte dich nicht beschützen, weil du hast ja gebetet. Das kann nicht, das gibt es nicht. Aber es ist hart, wenn man darunter lebt. Das ist echt hart. Jesus ist der Sieger und er weiß sehr wohl, seine Schäfchen zu beschützen. Und deswegen folgender Satz. Das gefährdetste Leben lebt nicht der Beter, sondern der Ignorant. Derjenige, der nicht aufmerkt, dass es einen Feind gibt, der nicht mitbekommt, wie der Feind ihn langsam von Gott wegzieht, der immer weniger nach Gott fragt und sich selbst sozusagen aus dem Schutz Jesu rauszieht, der läuft ein gefährliches Leben. Die Frage ist also, wo wirfst du dich freiwillig und gerne in den Rachen des Löwen? Meine Mutter hat früher immer gesagt, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Der eine oder andere mag den Spruch kennen. Ich habe jetzt gegoogelt, das ist tatsächlich ein echter Spruch. Also es war nicht ihre Idee, sondern der kommt tatsächlich auch so ein bisschen aus dem Mittelalter mit der Idee, ein Eichhörnchen ist irgendwie rot und es ist schnell und das sind zwei Sachen, die man damals dem Teufel zugesprochen hat und deswegen war jedes Eichhörnchen mehr oder minder irgendwie teuflisch. Fazit, im Mannheimer Wald gibt es einen Haufen davon. Aber meine Mom sagte, der Teufel ist ein Eichhörnchen und meinte damit, hey, pass auf, die Gefahr liegt im Detail. Häufig sind es die kleinen Entscheidungen, die ihm in die Karten spielen. Und deswegen warnt uns Petrus auch bei aller Euphorie. Sagt zu euch, mach dich nicht zu leichter Beute. Seid besonnen, seid wachsam, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Seid besonnen, seid wachsam, widersteht. Petrus gibt uns hier drei Tipps. Tipp 1 ist, sei besonnen und wachsam. Das heißt, hab einen klaren Blick auf dein Leben. Erwarte, dass da Versuchungen sind, dass irgendwelche Dinge kommen werden, die sich dir anbieten, die sagen würden, nimm doch, das willst du doch. Okay, Gott findet es nicht gut, aber nimm doch, schade doch nicht. Kenne deine Schwächen. Reflektiere, was du machst und warum du das tust. Und wenn du zu dummen Entscheidungen neigst, wenn du was getrunken hast, dann trinke nicht. Wenn du zu dummen Entscheidungen neigst, wenn du müde bist, weil du dann unheimlich schlecht gelaunt wirst und auf einmal zornig bist und unerträglich bist, guck nicht so lange fern. Geh früher ins Bett. Ruh dich aus. Wenn Macht oder Geld was sind, wo du merkst, hey, das zieht mich, dann entlarv dich selbst. Sei weder naiv nach dem Motto, mir kann nichts passieren, tralalalala, noch sei panisch, sondern sei besonnen. Und Tipp 2, kämpf im Team. Hey, wir alle haben Versuchungen, wir alle sind herausgefordert, nicht unserem Ding nachzugehen, sondern nach Gott zu fragen. Du bist mit deinen Kämpfen nicht allein. Und egal, was dich verschlingen will, was immer das in deinem Leben ist, Pornografie, Alkohol, Neid, Einsamkeit, Geltungssucht, Abstumpfung, Faulheit, irgendwas ist es. Du bist nicht der einzige Sünder im Raum. Wir können aber gemeinsam kämpfen. Und wenn ihr auch an den Löwen denkt, das Einfachste ist, sich ein krankes Schaf auszusuchen und das dann langsam von der Herde wegzutreiben. Wir brauchen einander. Wir sind gesetzt, miteinander diesen Kampf zu gehen. Als Leib Christi, als Gemeinschaft der Heiligen. Sei Teil von einer Hausgruppe. Hab eine Zweierschaft. Geh in eine Minigruppe. Verheimliche nicht, womit du kämpfst. Vertraut einander und sagt, okay, ich kämpfe damit. Lass uns gemeinsam dafür beten. Hey, das ist eine Versuchung in meinem Leben, die ist ganz konkret da. Mach das doch. Such dir eine Person, der du vertraust und mach das dir bekannt. Sag, ich möchte da mit dir stehen. Prüf mich doch. Frag mich ab und an. Sag mal, wie geht's dir mit dem? Kämpf den Kampf nicht allein. Und drittens, widerstehe erfolgreich, indem du Gott vertraust. Das ist der größte Punkt. Darum geht es Petrus vor allen anderen. Widersteht, indem ihr am Glauben festhaltet. Glauben heißt auch Vertrauen. Widersteht, indem ihr euer Vertrauen ganz auf Gott setzt. Indem ihr darauf vertraut, dass er euch sieht, euch helfen kann, mit euch ist. Dass er euer Herr ist, dass er euer Erlöser ist. Dass er euer Helfer ist. Vertrau Gott, dass er dir in den konkreten Situationen helfen wird, in denen du drin bist. Du bist nicht allein. Auch wenn was immer dich versucht, komm, du bist nicht allein. Da ist der Löwe von Juda und der ist mit dir. Vertrau doch darauf. Warum willst du es denn alleine schaffen? Das kannst du nicht. Aber du hast einen, der für dich ist. Und selbst wenn du den Boden unter den Füßen verlierst, vertrau darauf, dass Gott dich auf festen Grund stellt. Und ein fester Grund ist Jesus. Und egal, was schief geht, du hast Vergebung, die Fülle. Egal, wo du letzte Woche gefallen bist, was Kleines, was Großes. Vertrau doch drauf, dass sein Tod am Kreuz groß genug ist, dass er auch dafür bezahlt hat und dass er dein fester Grund ist. Und dass du sicher bist in seiner Hand. Und lass dich nicht wegziehen, sondern sag, nee, ich bleib bei meinem Gott, der alles für mich gegeben hat. Zum Schluss. Stellt euch, vielleicht hilft es dem einen oder anderen euch, stellt euch das bildhaft vor. Wenn du durch deinen Alltag gehst, da geht der Löwe Juda neben dir. Und es ist jetzt deine Entscheidung. Läufst du von ihm weg oder läufst du neben diesem Löwen her? Und glaub mir, wenn du neben diesem Löwen stehst, dann wagt es keiner, dich anzugreifen. Und Jesus wird dich verteidigen. Er ist der Löwe von Juda.